herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Hallo Christian.
Moin Niklas.
Folge 66, wir haben eine Schnapszahl.
Noch eine 6 dran und der Teufel ist mit dem Boot.
Ja, das lassen wir mal schön. Jetzt könnte man einen Schnaps trinken, aber das lassen wir jetzt auch mal.
Du hast nämlich gleich noch Patienten.
Denn, genau, ihr hört es vielleicht wieder am Schall, am Hall. Ich hab mir die letzte Folge mal angehört. Man hört doch ein bisschen mehr Hall als in unseren sonstigen Aufnahmesettings. Wir nehmen schon wieder in der Praxis auf, Christian.
Sehr unprofessionell.
Ja, aber das hat bald ein Ende, denn das Neo-Headquarter ist nach einem halbjährigen Umbau bald fertig.
Wurde auch extra nur für Neo gemacht, dieser Umbau.
Natürlich,
also,
natürlich.
Ja, für andere Sachen ist dann da nicht mehr Platz.
Nee, das geht nicht.
Stehen dann 20, 30 Mitarbeiter in ihren Boxen und arbeiten jeden Tag.
Genau, an den ganzen Contenten, die wir nicht veröffentlichen.
So sieht es nämlich aus.
Verwerfen wir immer wieder kurz vorm Publishen. Ja, Christian, wir haben noch ein Fallbeispiel aufzulösen vom letzten Mal.
Wir haben noch ein Fallbeispiel. War ja ein Patient von mir, ja. Außer späteren, längeren Vergangenheit, wie auch immer. Sportler, umgeknickt vor, ich glaube, 4 Monaten ist es gewesen. Mhm. Und der dann die Vorbereitungen bei seinem Verein dann nicht vollständig mitmachen wollte und dann erstmal so wieder einsteigen wollte, in der Winterpause wieder eingestiegen ist und dann über einen Knieschmerz geklagt hat.
Genau, ein lateraler Knieschmerz.
Genau, den er nicht genau differenzieren konnte oder genau spezifizieren konnte irgendwie und der ihn dann so ein bisschen ausgebremst hat, wieder richtig einzusteigen. Also ist ja beim Joggen dann aufgetreten, schon bereits bevor er quasi auf den Platz überhaupt gekommen ist und er war dann relativ frustriert auch.
Ja. Genau, das waren, glaube ich, so alle Informationen, die wir da erstmal gegeben hatten. Ne? Man könnte jetzt vielleicht noch davon sprechen, dass in einer Basisfunktionsuntersuchung passiv endgradige Flexion ein bisschen unangenehm war und die isometrische Flexion auch. Isometrische Außenrotation des Knies hätte vielleicht auch leicht unangenehm sein können. Genau, wollen wir es auflösen?
Ja, ich wollte gerade sagen, eine Funktionsuntersuchung habe ich mir nicht gemacht, einfach Hände aufgelegt und war fertig.
Genau.
Genau, also wir haben, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es sich da um eine Rotationsproblematik oder eine Problematik an der Fibula auf der entsprechenden Seite gehandelt hat, die dann bei dem Trauma, dass er sich zum Ende der Hinrunde zugezogen hat, wenn man es so sagen möchte, ein bisschen abgerutscht ist. Innerhalb des Gewebes und über den ligamentären Zug ihm dann quasi Probleme am Knie bereitet hat und die quasi immer noch, wenn man das so bildhaft besprechen möchte, kaudal steht oder gestanden hat und somit ja nicht richtig in Funktion arbeiten konnte.
Genau, da haben wir ja zusätzlich auch noch die Peroneen, ein Peroneus longus, der eben seinen Ursprung auch am Caput fibulae hat und über seinen Zug unter den Fuß beim Supinationstrauma eben auch maximal unter Stress gerät und dann zusätzlich eben auch nochmal einen Zug nachkaudal auf die Fibula erzeugt.
Ja, die ärgern sich immer ganz schön bei so Supinationstraumata, ne? Dass sie den Job nicht mehr ausführen konnten.
Ja, dann haben wir auch häufig Patienten mit faszialen Problemen im peronealen Bereich. Genau, die werdenden Neosportphysios unter euch werden sich erinnert haben, denn ganz ähnliche Fälle haben wir auch im ersten Block vom Neosportphysio besprochen. Da kamen auch ein paar gute Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Genau, ein neues Fallbeispiel haben wir auch. Also es handelt sich um einen Patient, 50 Jahre, sehr, sehr gute Konstitution, ein sehr fitter Mensch, jemand, der wöchentlich 350 bis 400 Kilometer Rad fährt, kam hierher in die Praxis mit Schulter-Nackenbeschwerden linksseitig, ja, HWS, BWS-Beschwerden, Linksrotation der HWS war ein bisschen eingeschränkt, aber einfach schmerzhaft und deswegen nicht ganz so weit möglich. Die Beschwerden begannen in der Regel in der Nacht. Es gab keine Kopfschmerzen, starke Ausstrahlung in den linken Arm bis hin zum Ellenbogen, aber keine Taubheitsgefühle, sondern einfach ein ausstrahlender Schmerz. Bei Bewegungen war es besser als in Ruhe. Genau, das waren erstmal so die Angaben, die kamen.
So viel Fahrrad in der Woche, das ist schon ein Team Maschinenbau auf jeden Fall.
Ja, also ich sage ja, für 50 war der, oder ist das ein kernfitter Typ. Ja, und der sagte dann eben, ja, es wird ihn massiv einschränken, weil nach anderthalb Stunden auf dem Fahrrad fängt es bei ihm an, dass der linke Schulter-Nackenbereich, der Arm super krass schmerzt.
Laut Niklas muss also jeder mit 20er, mit 30er mindestens 1000 Kilometer Fahrrad fahren die Woche. Das liegt auch daran, oder daher liegt es auch, glaube ich, auch begründet, dass immer kritisiert wird, dass ich nicht mit dem Fahrrad genug fahre.
Das hat sich ja geändert.
Das hat sich irgendwie besser, aber bei 300 Kilometer bin ich doch nicht.
Nee, du hast ja schon bemerkt, es wird nicht mal mehr angemerkt, wenn du mit dem Fahrrad kommst. Das heißt, es ist schon deutlich zur Normalität geworden, auf jeden Fall. Ja, und dann nach der ersten Behandlung, ich sage jetzt mal nicht, was passiert ist, ich gebe jetzt hier auch noch keine Testergebnisse so richtig wieder, aber nach der ersten Behandlung ist er dann wieder Rad gefahren und hatte weiterhin Taubheitsgefühle im linken Arm. Als er auf dem Cargo-Bike gefahren ist, war es beschwerdefrei, aber seine eigentliche Sportart ist das Mountainbiken. Da hatte er dann doch wieder signifikante Probleme. Die sind auch hauptsächlich beim Radfahren aufgetreten. Erschütterungen waren gar keine Probleme. Aber eben diese vorgeneigte Position verursachte dann doch immer wieder Probleme. Auf einige Nachfragen kam dann nochmal eine ganz, ganz wichtige Information zur Vorgeschichte. Denn der Patient gab dann an, dass er vor 3 Jahren einen schweren Sturz in den Alpen hatte beim Mountainbiken. Und bei diesem schweren Sturz in den Alpen hat er sich eine Trümmerfraktur von Schienen- und Wadenbein zugezogen.
Sehr schön. Ja, klingt gut.
So, das ist jetzt erstmal alles an Informationen, was wir den Menschen mit auf den Weg geben wollen. Und jetzt ist es wieder an unseren Hörern zu rätseln und uns die Ergebnisse, die Puzzlestücke im Kopf rüberzuschicken. Und das Ganze wird dann in Folge 67 aufgelöst.
So sieht's aus. Und ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir beide in dieser Woche noch auf Fortbildung fahren,
ja,
einmal als Teilnehmer und einmal als Dozent, nicht zur gleichen, aber der da erzählt hat, höre ich mir nicht an natürlich, soll es heute so ein bisschen um die Thematik gehen, die du vielleicht behandelst,
ja,
zu teilen.
Ja, und wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir das eigentlich auch nochmal gut aufnehmen können, um es mit einer unserer begonnenen und zukünftig fortsetzenden Serien zu verbinden. Denn ab dem nächsten Samstag, also ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Folge, unterrichte ich einen viszerale Osteopathie-Kurs in Bamberg.
Das ist kein April-Scherz.
Nein, das ist kein April-Scherz. Vielleicht baue ich da noch ein paar April-Scherze ein am ersten Tag. Ja.
Und dann am nächsten Tag die Folie nochmal reinbringen?
Ja, dann nehme ich auch so ein paar Buttons hier mit, sowas irgendwie. Ja, wer weiß, vielleicht nehme ich so ein Buzzerboard mit. Ja, aber die viszerale Therapie lässt sich eigentlich ganz hervorragend nochmal in unsere Atemreihe integrieren. Insofern machen wir heute Atmung Teil 5.
Das ist das Geile an den Serien. Die haben einfach kein Ende.
Nee.
Ist nicht wie eine Netflix-Episode. Gar kein Stopp. Immer weiter.
So wie Fast and Furious. Hat auch kein Ende.
Alarm für Cobra 11. Zumindest glaube ich, dass es auch immer weitergeht. Ich weiß es nicht.
Ja, Christian, wo sehen wir die Parallele zwischen der viszeralen Osteopathie und unserer Atemreihe? Warum müssen wir das nochmal miteinander verknüpfen?
Also wie auch schon in Folge 64, glaube ich, angeklungen ist, haben wir ja so ein bisschen schon gesprochen und auch in der Folge mit Andi über den Einfluss vom Zwerchfell und die Atmung auf unsere Organthematik oder auf unsere Organlagebeziehung zueinander. Womit ich einsteigen würde, ist so ein bisschen das Thema vielleicht nochmal wie Haltung auf unsere Organe wirken kann, die ja durch Atmung angeregt wird. Oder möchtest du woanders mit starten?
Nee, finde ich gut. Ich würde dem nur einmal kurz was vorwegschieben wollen.
Machen wir so.
Vielleicht so einen kleinen Disclaimer. Denn die Leute, dir ist es jetzt schon vertraut, weil es ja vielleicht aufgrund meiner Affinität zur Viszeralen hier in der Praxis allgemein bekannt ist, womit man sich beschäftigt. Wenn man sich mit viszeraler Osteopathie beschäftigt, möchte ich das jetzt für unsere Hörer vielleicht nochmal so ein bisschen umreißen, sag ich mal. Denn letztlich geht es bei der viszeralen Osteopathie geht es nicht um die Behandlung von strukturellen Problemen eines Organs, sondern es geht um die Problematik in der funktionellen Beweglichkeit im weitesten Sinne. Ja, also wir beschäftigen uns damit Organe, Strukturen und die Strukturen, die die Organe eben bewegen, wieder in ihre Bewegung zu bringen, damit eine Lageanpassung überhaupt stattfinden kann.
Also wenn ich jetzt einen Tumor an einem meiner Organe habe, kannst du den osteopathisch nicht entfernen.
Korrekt. Das mag jetzt vielleicht dumm klingen, aber ich finde es ganz wichtig, das auch nochmal so klarzustellen, dass es nicht darum geht, eine Leberzirrhose wegzubehandeln. Es geht nicht darum, einen Diabetes mellitus wegzubehandeln, sondern es geht darum, die Beweglichkeit zwischen Organen wiederherzustellen.
Aber die liegen doch nur so im Bauch darum. Das ist doch alles einheitsbrei. Da kann man sich doch bewegen, wie man will. Und dann rutschen die wieder auf an Stelle, oder nicht?
Ja, also dass unser menschlicher Körper so funktioniert, wie er funktioniert, ist ja im Grunde genommen sowieso ein technisches Meisterwerk. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir uns sehr weit verwringen können, wir können uns sehr weit aufrollen, wir können uns sehr weit durchdehnen und wir können eben auch ganz tief ein- und ausatmen, und dafür ist es eben auch ganz wichtig, dann muss sich unsere Organwelt diesen Gegebenheiten eben auch anpassen können. Und um sich diesen Gegebenheiten anpassen zu können, muss eben auch eine Lageveränderung stattfinden können.
Können sich denn alle Organe verschieben oder ist das quasi nur auf bestimmte Organe bezogen?
Die einen mehr als die anderen. Also Organe sind natürlich unterschiedlich stark fixiert. Dafür gibt es wichtige haltgebende Faktoren. Da kann man ganz allgemein sprechen von allgemeinen haltgebenden Faktoren, und einige haltgebende Faktoren variieren dann eben nochmal von Organ zu Organ. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass diese Bewegung eben funktionieren muss, damit auch Bewegung im Allgemeinen gelingt. Also die Verschieblichkeit der Organe muss gelingen, damit auch die Verschieblichkeit und Beweglichkeit unseres parietalen Systems irgendwie funktionieren kann. Also man kann im Grunde genommen von viszeralen Gelenken sprechen. Das heißt Organe mit struktureller Beziehung zueinander, aber auch Organe mit struktureller Beziehung zu anderen Strukturen. Ja, wie beispielsweise dem Zwerchfell. Dabei geht es um so ein Gleiten zueinander.
Heißt das mit dem Rollgleiten, also das mit Kugelgelenk und so und Drehscharniergelenk und sowas?
Ja, da sind wir bei der Inomt ja nicht so Fan von.
Ah, okay, ne? Mist, ja, shit. Ja,
aber wenn wir jetzt auf die Inomtler unter euch werden vielleicht wissen, worauf das hier hinauslaufen soll. Ja, aber wenn wir jetzt über das viszerale System sprechen, dann meinen wir also, dass die Organe aneinander gleiten können. Das heißt, es gibt eine Gleitfläche zwischen diesen Organen, und das wird eben häufig über so einen kapillaren Spalt dargestellt, durch peritoneale Duplikaturen häufig. Ja, beispielsweise bei der Lunge, wo wir eben die Pleura parietalis haben, die mit der Pleura visceralis artikuliert. Dazwischen haben wir einen ganz dünnen kapillaren Spalt, der eben serös gefüllt ist, und dementsprechend gut kann das Ganze aufeinander rumgleiten im weitesten Sinne.
Und wie ist das mit den einzelnen Organen an sich? Also ich habe jetzt ja schon gefragt, wie es die Mobilität ist. Wenn die Konsistenz des Organs unterschiedlich ist, hat das auch einen Einfluss auf die Mobilität? Also zum Beispiel der Darm gleitet so gut wie die Niere oder sowas?
Ja, sicherlich hat das auch einen Einfluss. Es wäre ja aber ein Problem, wenn Hohlorgane bei einem weniger vollen Füllzustand ein anderes Gleitverhalten hätten, als wenn sie vollständig gefüllt werden. Ja, deswegen wird das Ganze über Gase so ein bisschen ausgeglichen. damit das Organ immer ungefähr gleich viel Raum einnimmt. Ja, natürlich nimmt ein gefüllter Magen etwas mehr Platz ein als ein nicht gefüllter Magen. Aber einen gewissen Druck im Bauchraum, den brauchen wir.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Stichwort, um rüberzugehen. Oder bist du noch nicht zufrieden?
Nö, das können wir gerne, das wollte ich einmal so vorweg schalten.
Ja, perfekt. Also alle, die sich jetzt zurückgelehnt haben, jetzt wieder aufrichten. Weil das Thema, was du mit Druck angesprochen hast, haben wir schon mal in der Neutralitätsfolge so ein bisschen thematisiert, dass wir einmal ein Überdrucksystem und einmal ein Unterdrucksystem haben, das halt durchs Zwerchfell ja voneinander getrennt ist. Und dass in dem Moment, wo wir ja, oder wo wir diese Neutralität des Beckens oder der sieben Diaphragmen übereinander nicht mehr gewährleisten, dass es dann auch zu Druckveränderungen in den Systemen kommt, die dann eben auch einen Einfluss haben auf ja, Organmobilität zum Beispiel, wie die Niere als Beispiel.
Ja, Niere ist da eigentlich sogar ein sehr gutes Beispiel. Denn so eine Niere legt bis zu 800 Metern pro Tag zurück, wenn wir relativ aktiv sind. Die Niere hat im Grunde genommen so eine Art Gleitschiene, auf der sie sich verlagern kann, ist nicht direkt oben angeheftet mit dem Diaphragma, mit dem Zwerchfell und wird eben bei einer tiefen Atmung dementsprechend weit heruntergedrückt, um dann wieder weit nach oben zu gelangen. Und bei 20.000 Atemzügen pro Tag, da kommt dann doch so ein bisschen was zusammen.
Ich würde gerade sagen, das ist ja schon fast mehr als also einiger im Lockdown sich bewegt hat.
Leider ja, genau.
Wenn er denn tief ein- und ausgab.
Richtig. Ja, dementsprechend korreliert das Ganze schon ziemlich deutlich. Ne? Denn eine tiefe Atmung, wenn wir uns vorstellen, was da in diesem unteren Zylinder passieren muss, da muss doch relativ viel Bewegungsanpassung stattfinden. Und wenn diese Bewegungsanpassung eben nicht stattfindet, dann haben wir durchaus auch Schmerzmeldungen, die dann eben häufig wiederum anders projiziert werden.
Was sind denn so, ich sag mal, Patienten, wenn man die in Schubladen stecken kann, wo du aufgrund der Haltung an ein viszerales Problem denkst, allgemein gesprochen, weil wenn man jetzt sagt, ja, was ist jetzt erster Kontakt mit viszeraler Osteopathie, das ersetzt natürlich keinen Kurs, was wir jetzt hier besprechen, aber dass man einfach mal so einen Eindruck hat, bei was für Patienten man da vielleicht mal dran denken kann oder darüber nachdenken kann, dass es vielleicht nicht nur ein parietales Problem ist, weil große Anführungszeichen wieder mal die Wirbel rausgesprungen sind.
Ja, einen Kurs ersetzen kann es auf jeden Fall nicht, denn ich meine, der Kurs geht 20 Tage, jeweils 10 Unterrichtseinheiten, also da bleibt, glaube ich, schon ein bisschen mehr hängen. Also so die ersten Verdachtsglocken könnten schon mal läuten, wenn es sich um eine Problematik handelt, die so sehr diffus beschrieben wird, die nicht so ganz klar reproduzierbar wird. Das ist aber auch nur ein Beispiel. Ja, wenn wir in der Basisfunktionsuntersuchung keine Testergebnisse finden, die sich klar einer Struktur zuordnen lässt, eine sehr diffuse Darstellung des Befundes, wenn wir vielleicht auch leichte vegetative Zeichen in der Anamnese haben, uns dann dafür entscheiden, eine vegetative Untersuchung durchzuführen und in der vegetativen Untersuchung dann deutliche Auffälligkeiten finden, dann wären das natürlich weitere Hinweiszeichen. Ja, und wenn wir eben die Fertigkeiten besitzen, die eben die viszerale Osteopathie zu bieten hat, dann ist es natürlich auch so, dass wir in der Anamnese schon gezielte Fragen stellen. Denn auch wenn es sich hier um eine funktionelle Problematik potenziell handelt, ist es so, dass sich das auch auf die Funktion des Organes auswirken kann, weil wir eventuell eine andere Situation der Durchblutung und Innervation haben.
Das klingt aber ja auch so, dass wenn ich noch nicht weiß oder genau weiß, wie ich viszeral osteopathisch behandle, wenn wir jetzt nur beim Thema Haltung also oder funktionelle Körperpositionen sind, auch viel von solchen viszeralen Problematiken, die sich dann vielleicht beim Patienten in Form von Problem X herauskristallisieren, auch über eine Gesamt oder eine Verbesserung der Gesamtmobilität des Körpers, Gesamtkräftigung, ja, einfach durch Training verbessern können.
Ja, also in Bezug auf Haltung ist es natürlich so, dass viszerale Probleme können zu einem Haltungsproblem führen. Ein Problem im, ich sage jetzt mal nicht Haltung, sondern in der Nutzung des menschlichen Körpers, in der biomechanischen Nutzung, kann aber im Umkehrschluss auch zu einem viszeralen Problem führen, was dieses Haltungsproblem dann noch weiter manifestiert.
Ja, und darauf wollte ich quasi so eher genau. Ein bisschen hinaus.
Ja, und da müssen wir vielleicht so ein bisschen unterscheiden, wie diese viszerale Störung denn jetzt tatsächlich aussieht. Wenn es ein kleines viszerales Problem ist, dann ist es manchmal auch möglich, dass das wegzuatmen, ja, das über eine biomechanische Optimierung, über ein gutes Trainingsprogramm, über gute Atemübungen auch so in den Griff zu bekommen. Häufig ist es aber auch so, dass das sind dann häufig so regelrechte Adhäsionen im viszeralen Bereich, dass man die einmal wirklich händisch angehen muss, also manuell bearbeiten muss, um dann eben wieder in die korrekte Funktion zu kommen. Aber da darf man auch auf jeden Fall nicht vergessen, da geht es nicht nur um die Intervention manuell, sondern auch um das, was im Anschluss passiert. Denn wenn du irgendwas wieder gängig machst, dann musst du es natürlich danach auch benutzen.
Wie bei eigentlich allem, womit wir uns tagtäglich in Praxis, Klinik oder Reha-Zentrum beschäftigen.
Ja, und damit meint man dann eben nicht nur essen, trinken, atmen, sondern eben auch bewegen, und zwar gut bewegen.
Gut bewegen ist ein gutes Stichwort eigentlich. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge.
Ja.
Ne, Pipo?
Ja, herzlich eingeladen.
Gut, also Haltung und Atmung und Viszera, Häkchen dran.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz großer Zusammenhang, ne? Also es gibt sicherlich bestimmte Haltungsmuster, die typisch sind für viszerale Problematiken, aber das führt jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu weit, ne? Deswegen wollte ich es mal so ein bisschen grob umreißen, wie man es feststellen könnte.
Was fällt dir noch so ein bei in Anführungszeichen Korrelation zwischen Atmung und Viszera, was man jetzt besprechen sollte?
Ja, also Korrelation zwischen Atmung und Viszera wäre natürlich das Offensichtlichste. Die Lunge als viszerale Struktur und eben auch als Heimat unserer unteren Atemwege. Da haben wir ja eben schon angesprochen, dass es da beispielsweise die Artikulation gibt zwischen der Pleura visceralis und Pleura parietalis. Und was mir hier in der Praxis sehr, sehr häufig begegnet, auch aufgrund dessen, dass wir eben sehr, sehr viele Sportler betreuen, ist, dass es nach Thoraxprellung oder nach einem Sturz auf die Seite sehr, sehr häufig zu Problematiken in der Mobilität dieser beiden pleuralen Blätter kommt. Aufgrund dessen, dass dieser kapillare Spalt massiv komprimiert wird und es dann eben zu einer Adhäsion beider Blätter kommt.
Das heißt, eigentlich ist der Punkt ja auch wieder, Trauma führt zu einer, in Anführungszeichen, funktionellen Problematik, die sich dann nicht direkt über, in Anführungszeichen, das parietale System manifestiert, sondern über die Viszera. Ja,
also sicherlich wird dieser Patient auch Probleme im Bereich des Anpralltraumas haben.
Ja.
Ja, also wenn jetzt jemand einen Ellenbogen in der Seite bekommen hat, dann
ist eher ungeil.
Hat er sicherlich auch ein Hämatom in der interkostalen Muskulatur. Das wird ihm sicherlich wehtun. Aber wenn ihr mal einen Patienten hattet, der so eine Thoraxprellung oder Rippenprellung hat, ja, dann hat er häufig auf der gleichen Seite auch Schulternackenbeschwerden.
Und das ist nicht nur, weil die Seite geprellt ist?
Das ist nicht nur, weil die Seite geprellt ist. Das finden wir dann häufig so auf Höhe C3, C4. Ja, aufgrund der sensorischen Innervation der Pleura vom Nervus phrenicus. der eben seine Ursprungssegmente auf C3, C4, so ein bisschen auch noch C5 hat. Den haben wir im Rahmen unserer Atmungsepisode ja auch schon ein paar Mal erwähnt.
Der war schon ein paar Mal zu Gast.
Genau, ja. Frenikus ist Stammgast bei uns. Ja. Und da finden wir dann auch auffällige Facettengelenke häufig.
Und die muss ich dann richtig durchknacken.
Ja, genau.
Die muss ich durch mal mobilisieren. Ja, ne? Genau.
Nee, das lassen wir mal lieber. Da finden wir auffällige Facettengelenke, da finden wir auffällige gelenkstabilisierende Muskulatur, da finden wir ein auffälliges Myotom C3, C4. Ja, da sind wir auch im Bereich der Schulter-Nacken-Muskulatur. Da finden wir ein auffälliges Dermatom C3, C4. Auch da sind wir wieder im Schulter-Nacken-Bereich. Und passenderweise, wenn wir so ein Anpralltrauma rechter Thorax haben, dann auch alles auf der rechten Seite der Schulter-Nacken-Muskulatur. Und da kann man sich dann zu Tode manipulieren. Also das wird man dadurch nicht in den Griff kriegen und da kann man sich auch zu Tode massieren. Das wird man dadurch nicht in den Griff kriegen. Da geht es im Grunde genommen darum, diese pleuralen Adhäsionen manuell wieder zu lösen, dann dafür zu sorgen, dass es frei bleibt, also gut zu atmen. Und dann wird das Problem im Schulter-Nackenbereich sich von ganz alleine lösen. Und das geht tatsächlich schnell, denn das ist dann ein Verschaltungsproblem. Und diese Verschaltungsprobleme, das ist, ja, das geht schnell.
Das ist dann schon so Magic, meinst du?
Ja, das sind schöne Momente in der Behandlung auf jeden Fall. Also, ja, ich erkläre das den Patienten immer mit so einem anschaulichen Beispiel, das Andy Dannenberg mal gebracht hat in Folge 16 bei uns im Physiotalk. So erklärt er das nämlich seinen Patienten, das hatte ich ihn in der Folge 16 mal gefragt. Wenn du jetzt mal der Patient bist und ich möchte dir das erklären, dann sage ich dir, du, wenn du morgens in die Küche gehst und deinen Kühlschrank aufmachst und feststellst, ach Mist, der Kühlschrank geht nicht, das Licht ist aus, der Kühlschrank ist warm, dann muss nicht unbedingt der Kühlschrank daran schuld sein. Es kann sein, dass in der Nacht dein Toaster einen Kurzschluss hatte und dir den FI-Schalter rausgehauen hat. Und ähnlich ist es eben auch beim menschlichen Körper. Und komischerweise, das versteht jeder, dass es im menschlichen Körper solche Zusammenhänge gibt. Das ist den meisten Leuten irgendwie fremd.
Das ist ja ähnlich wie Pflege des Autos. Beim kleinen Kratzer wird zum Mechaniker gerannt.
Und ja, aber die Mechaniker sind eben auch nicht mehr nur Mechaniker, sondern Mechatroniker. Und so sollten wir Therapeuten vielleicht auch nicht nur Mechaniker, sondern eben auch Mechatroniker sein.
Wo wir bei dem Thema sind. Das heißt aber nicht, dass Menschen dann zu einem Automechaniker rennen sollten und sich von dem behandeln lassen sollten.
Nee.
Der Verweis war jetzt, der war da.
Ja. Auch nicht, wenn sie eine weiße Hose anziehen.
Auch ein weißes Poloshirt regelt das nicht. Es ist keine direkte Berufsurkunde tatsächlich, dann halt nur auf dem Rücken tätowiert.
Wenn man eine Ärztin heiratet, das reicht auch nicht. Ja, also das sind auf jeden Fall ziemlich offenliegende Zusammenhänge zwischen der Atmung und der Viszera.
Sprich, wenn wir jetzt so ganz, ganz grob reden, egal ob es jetzt einen Sturz gab oder ein Haltungsproblem, wäre natürlich Ablauf, Anamnese, Inspektion, Palpation und so weiter, dann der passende manuelle Eingriff, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf, dann Mobilität erhalten, über zum Beispiel in unserem Fall jetzt Atmung, wie man richtig atmet, das lernt ihr mit uns im Juli.
Ja, genau.
Und dann stabilisieren das, was wir quasi an Mobilität gewonnen haben, um nicht ja wieder große Anführungszeichen in das alte Muster zu fallen.
Genau, denn letztlich dieser Punkt der Neutralität, den wir schon mal eben beschrieben haben in einer unserer Folgen, ist auch ganz, ganz wichtig für eine viszerale Mobilität. Denn nur in der richtigen Position von Zwerchfell und Beckenboden zueinander können letztlich diese viszeralen Gelenke auch wirklich optimal miteinander artikulieren. Nur da kann wirklich ein optimaler Druck hergestellt werden. Das heißt natürlich wieder nicht, dass wir diese Neutralität nie verlassen dürfen. Aber diese Neutralität ist im Grunde genommen der Ausgangspunkt für gute Bewegung.
Das klingt wunderschön. Eigentlich müsste man davon so einen kleinen, ja, das war wirklich sehr schön.
Ja, ja, was wir noch häufig nach Beschleunigungstraumata haben, vielleicht auch nach einem Sturz. Es muss ja nicht direkt ein stumpfes Trauma auf eine bestimmte Struktur sein. Was wir nicht vergessen dürfen, ist eins der Newton'schen Gesetze, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht ganz so mechanisch denken. Das ist das Gesetz der Trägheit der Masse.
Habe ich auch oft, Trägheit.
Ja, wenn wir jetzt ein Paket auf unser Autodach stellen, wenn wir das mit nach Hause nehmen wollen, dann vergessen wir aber, dass es auf dem Autodach steht und wir fahren ganz schnell los. Dann wird das Paket an Ort und Stelle stehen bleiben, weil es rutscht vom Auto runter und das Auto fährt nach Hause. Das ist das Gesetz Trägheit der Masse. Und dementsprechend, wenn der gesamte Körper beschleunigt und dann abrupt stoppt, dann kann es auch zu einem Mobilitätsproblem in der Viszera kommen. Ja, und das ist dann eben, um die Eingangsfrage vielleicht auch aufzugreifen, das ist dann auch so ein Faktor, der einen so ein bisschen sensibilisieren könnte dafür, dass da eventuell auch eine viszerale Komponente beteiligt sein könnte. Mhm. Gerade wenn es so ein Problem ist, was sich ganz, ganz lange schon gar nicht mehr verändert hat.
Und da würde ich nochmal eine Frage vom Anfang so ein bisschen nachschieben. Das ist dann aber, bezieht sich dann schon auf spezielle Organe, richtig? Weil da ist dann ja schon, also wenn ich jetzt ein Paket aufs Dach stelle, was 10 Kilo wiegt oder ein Paket, was 500 Gramm wiegt, das ist dann ja schon unterschiedlich, wie quasi, wie stark die Kräfte sind, die dann wirken.
Ja, also wenn es um die Trägheit der Masse geht, dann ist natürlich Masse klasse. Also dann ist natürlich ein Vollorgan da prädestinierter, eine Lageveränderung vorzunehmen als ein unbefülltes Hohlorgan.
Ja, das wollte ich eigentlich nochmal.
Ja, also da ist die Leber natürlich schwerer als der Magen.
Kommt drauf an, in welchem Zustand.
Ja, okay. Ja. Aber da sind natürlich Vollorgane prädestiniert.
Ja. Das klingt doch so, als ob wir es passend geschafft haben, deinen nächsten Patienten pünktlich eintreten zu lassen.
Ja, starte jetzt in die nächste Anamnese. Wenn ihr wissen wollt, wie, hört Folge 64, 65.
Not too bad. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Es gibt noch ein paar Karten zu klicken heute.
Sehr schön.
Wunderschön. Wundervoll. Es ist genial. Ich freue mich jeden Tag drüber. Und worüber wir uns auch freuen, sind Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter.
Yes.
Und wenn ihr auf unserer Website vorbeischaut, denn wir haben Kurse für dieses Jahr mit Restplätzen.
Ja. Und wenn ihr aus Süddeutschland kommt, besucht uns gerne im Foco Bamberg.
Auch da auf der Website zu finden.
Richtig.
Der Niklas strahlt da in die Kamera.
Ja.
Alrighty. Dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
Bleibt uns gewogen.